Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hör's dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host. Unsere heutige Folge hat wieder einen CVer zu Gast, und zwar Tobias aus Münster. Er ist dort bei der KDSTV Alemannia Münster aktiv und in der Stadt eher unter seinem Bierspitz Albert bekannt. Er ist zudem Mitglied im Vorstand Junges Ostpreußen, der Landsmannschaft Ostpreußen, einem vertriebenen Verband, und im Promotionsrat des Ring christlich-demokratischer Studenten, kurz RCDS. Albert werde ich dich heute dann auch in der Folge nennen. Schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Es hat mich auch sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Okay, dann machen wir mal eine schnelle, kurze Vorstellung. Wie alt bist du?
Ich bin 26 Jahre alt.
Wann und wie bist du aktiv geworden?
2015 tatsächlich rezipiert, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag. Ganz klassisch über die Zimmer-Wohnungssuche. Allerdings dadurch den Tipp gekriegt, dass mein Onkel alter Herr bei uns ist.
Ja, sehr cool. Und was hast du studiert?
Ich habe Physik studiert und auch in einem kleinen Weiterbildungsstudium Statistik.
Welchen Abschluss hast du erreicht?
In der Physik habe ich den Bachelor-Master gemacht, in der Statistik, das war in Großbritannien, das nennt sich Postgraduate Diploma. Und jetzt aktuell arbeite ich auf meinen Doktortitel in der Physik hin.
Sehr schön. Ein weiterer Doktorand. Sehr schön. Wie bist du denn zu dem Bierspitz Albert gekommen?
Ja, zu meiner aktiven Zeit, wir waren zwei Tobiasse, die gleichzeitig aktiv geworden sind. Wir sind auch beide noch aktiv dabei. Und die muss man ja irgendwie unterscheiden. Bei mir war es dann so, dass man nicht sonderlich kreativ war, wenn ich ehrlich bin, und einfach gedacht hat, der studiert Physik, Albert Einstein ist bekannter Physiker, nennen wir den so. Der andere hat auch seinen Biernamen bekommen, allerdings dadurch, dass er in der ersten Studienwoche schon direkt den Schlüssel für ADH verloren hat, ist zum Glück wieder aufgetaucht, aber nachdem war er halt eben Schlüssel.
Ja, spannend. So entstehen Bierspitze. Das ist ja auch so ein Politikum
in der Schlüsselereignis.
Ein Schlüsselereignis, ja. Eine Schlüsselszene sozusagen.
Ja, die Wortspiele musste er sich auch lange, lange anhören. Die wurden auch nicht besser.
Also es ist auch ein Schlüsselinterview, um das hier ein Ganze zu entschlüsseln. Wann ist denn dein Bund, die KDSTV Alemannia Münster, gegründet worden?
Da muss ich jetzt etwas pedantisch einhaken. Wir sind ja die KDSTV Alemannia zu Greifswald und Münster. Auch nicht Greifswald zu Münster, sondern zu beides. Also wir sind 1891 in Greifswald eben gegründet worden. In Mecklenburg-Vorpommern liegt das heute. Und dort allerdings dann nach dem Krieg übergesiedelt nach Westen, also nach Münster, weil mit der Verfolgung durch das DDR-Regime der Verbindungsbetrieb nicht wieder herstellbar war. Unabhängig davon hat sich aber dann in den 80ern in Greifswald selber aus der katholischen Studentengemeinde dort die Alemannia auch nochmal wieder begründet, weil die Leute einfach unsere Liederbücher gefunden haben und einen alten Schrank und ein Klavier mit unserem Zirkel und Wappen drauf. Und gesagt haben, das klingt eigentlich witzig, was die gemacht haben, wir begründen das nochmal neu. Und dadurch sind wir jetzt eben zumindest im CV der einzige, vielleicht sogar insgesamt der einzige Bund, der tatsächlich zwei Aktivitäten an zwei verschiedenen Standorten hat.
Also im CV meintest du, ne?
Genau. Ob es in anderen Dachverbänden auch solche Konstellationen gibt, weiß ich nicht genau.
Gab es da nicht die Autopreußen, die auch zwei...
Das mag sein.
Niedersatzungen hatten, Grünes Korps Aachen. Okay, was sind denn eure Farben? Woran erkennt man euch denn?
Unsere Farben sind natürlich schwarz, gold, grün. Und man erkennt uns auch am Kopfcouleur, das gelbe Hinterhauptcouleur. Unter uns auch die gelbe Gefahr bezeichnet als Selbstbezeichnung. Das ist auch tatsächlich ganz praktisch bei so Verbandstagungen, weil dann das Gelb als Signalfarbe doch immer ganz gut erkennbar ist. Das heißt, man findet sehr schnell sein eigenes Grüppchen wieder zurück.
Ist auch eine seltene Farbe, glaube ich, auch für Kopfcouleur, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ja, also man muss es auch tragen wollen können. Es gibt sicherlich Modischeres als das.
Wie groß ist denn dein Bund?
Aktuell sind wir, ich glaube, so irgendwas zwischen 250 und 300 Bundesbrüder insgesamt. Aktivitätes in Münster und Greifswald jeweils so im kleineren zweistelligen Bereich. Genau, und der Rest eben Altherrenschaft.
So eine ordentliche Größe. Dann könnt ihr alle 2-3 Jahre ein neues Haus kaufen, oder?
Ja, das kannst du mal versuchen, unsere Altherrenschaft von zu überzeugen. Das Budget ist begrenzt.
Das übliche Problem, wie immer. Machen wir jetzt mal kurz, das ist eher eine schnellere Fragerunde, wo du einfach impulsiv antwortest. Ist bereit? Mhm. Ötti Pilz oder Rouge?
Da muss ich jetzt ganz schlimm sagen, Ötti Radler. Oder natürlich, völlig verkatert, den ACE Glorieter.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Ah, ich glaube eher die Steppjacke, aber weder noch Fan.
Mütze oder Tönnchen?
Mütze. Tönnchen ist sehr selten bei uns im Bund.
Segelschuhe oder Loafer?
Segelschuhe.
Socken rot oder grün?
Dann die roten.
Polokragen oben oder unten?
Oben.
Sylt oder Mallorca?
Sylt.
Und welches Haus findest du persönlich außer deinem eigenen am schönsten?
Rupertia Regensburg.
Gute Wahl.
Warst du auch schon?
Nö.
Das ist wunderschön. Also Kneipsaal in einem alten Kirchengewölbe.
Wahnsinn.
Das kann man schlecht toppen.
Das ist wie die Turnerschaft Schaumburgia in Marburg. Die hat auch so ein uraltes Burghäuschen. Da hast du auch das Gefühl, du bist in einer ZDF-Doku über das Mittelalter, wenn du dort bist. Wahnsinn. Ja. Richtig schön. Albert, lass uns erst mal ein bisschen über deine Zeit als Korporierter sprechen. Du hattest ja eben schon gesagt, du bist ja bei deinem Bund damals über die Zimmersuche aktiv geworden und dein Onkel ist auch alter Herr bei euch, oder?
Genau, genau.
Super, ein anderer Bund kam nicht in Frage für dich, dementsprechend.
Nee, also ich hatte mir dann auf Empfehlung meines Onkels mal Kontakt hier zu der Aktivitas aufgenommen, ohne dass er mir jetzt groß erklärt hat, was Verbindungstum ausmachen würde, aber bin dort direkt von dem dann zukünftigen Senior sehr, sehr herzlich empfangen worden. Ich erinnere mich noch, dass ich hatte nur quasi angemeldet, dass ich mich fürs Zimmer interessieren würde, wurde direkt eingeladen, von Münster aus eine Radtour zu machen ins Nachbarstädtchen zum Grillabend bei einem alten Herrn, was ich auch sehr nett fand, aber sagte, ja, ich wohne ja noch nicht in Münster, ich habe noch kein Fahrrad, also tut mir leid, geht nicht. Und eine Stunde später wurde ich wieder angerufen, ja, ich habe ein Fahrrad für dich organisiert, du kannst mitfahren.
Ich habe deinen Hauptbahnhof geklaut.
Also, ja, und mit den Leuten gut verstanden, dementsprechend dann auch gar nicht erst weitergesucht.
Das ist ja schön. Das ist ja auch immer so eine tolle Sache, ne, dass vor allem Leute, also Spähfüchse, es immer spannend finden, wenn sie dann direkt total integriert werden, ne? Dass sie mitgenommen werden zu privaten Veranstaltungen, da fühlen die sich immer sehr gebauchpinselt, aber da ist das ja auch wirklich ein notwendiges Mittel, schnell Leute an den Bund zu binden.
Ja, das ist richtig. Aber es zeigt ja auch so ein gewisses Maß an Offenheit dann den Neuen gegenüber. Und gerade wenn man ja als Verbindung das Gemeinschaftsgefühl auch leben will, dann sollte man natürlich dafür sorgen, dass die auch sofort merken, dass hinter so Begriffen wie Lebensbund nicht einfach ein, was weiß ich, Doppelkopfverein steckt, sondern irgendwie schon ein bisschen mehr Herzlichkeit auch.
Ja, also das muss es auch sein. Ich denke, da punkten wir als Verbindung auch, wenn uns Leute mal wirklich kennenlernen. Ich denke, es ist auch ein großes und weit verbreitetes Vorteil, dass Verbindungen sich sehr exklusiv geben würden, wo es total schwierig sei, da reinzukommen. Das sind, glaube ich, aber auch nur Aussagen von Leuten, die auch nie versucht haben, Mitglied zu werden.
Ja.
Wie ist es denn so, in Münster aktiv zu sein? Vor allem interkooperativ. Ist es so, dass du einfach überhin bummeln gehst oder gibt es da einen Graben?
Also grundsätzlich ist es relativ offen. Wir haben zu manchen Bünden mal etwas schwierigere Beziehungen gehabt, aber das war dann immer eine Generationssache, typischerweise. Wir als CV sind natürlich extrem stark in Münster vertreten. Also mit uns gibt es 7 CV-Bünde in Münster, von denen alle außer einem auch fußläufig direkt erreichbar sind. Das heißt, da orientiert man sich dann meistens als erstes hin. Mhm. Und ob man dann zu den anderen Bünden nochmal hingeht, das ist dann je nach Lust und Laune überlassen. Zu den CV-Bünden haben wir auch dadurch ein enges Verhältnis, weil wir eben Münsteraner CV haben, den MCV, der gemeinsame Veranstaltungen organisiert. Das ist dann die Charge des MCV-Seniors, die Reihe umgeht. Und dort finden dann insbesondere Fuchsenveranstaltungen statt, also die gemeinsame Fuchsenringkneipe, eine gemeinsame MCV-Fuchsenstunde pro Jahr jeweils und auch die An- und Abschlussmessen und die Prozessionen, die machen wir gemeinsam. Also dadurch hat man mit den anderen CV-Bünden schon sehr, sehr viel immer zu tun. Und ansonsten sind viele Bünde im Kreuzviertel selber auch ansässig, wo unser Haus eben auch sich befindet, sodass man da auch sehr leicht rumkommt.
Und wie ist so der Austausch, sagen wir mal, zwischen schlagenden und nicht schlagenden Verbindungen?
Ich denke eigentlich relativ gut, verglichen mit dem, was man so von anderen Hochschulorten hört. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass hier die katholischen Bünde deutlich in der Mehrheit sind und so vielleicht eine etwas andere Kultur auch nochmal innerhalb Münsters sich geprägt hat.
Okay. Ja, da sind die einzelnen Städte ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, ja.
Also da gibt es keine allgemeingültigen Naturgesetze, würde ich sagen.
Der 7. Oktober 2023 hat in Israel alles verändert. Heute möchten wir euch auf eine besondere und dringende Situation aufmerksam machen. Vor kurzem war Farbenbruder Ab Nikodemus Schnabel von der Domitio-Abtei am Zionsberg in Jerusalem bei uns im Korpo-Talk in Episode 14 zu Gast. Er hat uns eindrucksvoll geschildert, wie sehr das Kloster und seine Gemeinschaft unter den aktuellen Umständen in Israel leiden. Seit den tragischen Terrorattacken vom 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden Konflikt zwischen Israel und Gaza ist die Zahl der Pilger, die die Abtei besuchen, von etwa 5.000 pro Tag auf wenige geschrumpft. Diese drastische Reduktion hat schwerwiegende finanzielle Auswirkungen auf das Kloster. Um das Personal weiterhin bezahlen zu können, muss die Abtei inzwischen auf die Altersvorsorge der Mönche zurückgreifen. Eine Entlassung der Angestellten kommt nicht in Frage, da diese sonst ohne jegliches Sicherungsnetz in die Armut abrutschen würden. Deshalb rufen wir euch alle auf, die Domitio-Abtei zu unterstützen. Jede Spende, egal wie klein, kann einen großen Unterschied machen und dazu beitragen, die Existenz des Klosters und seiner Angestellten zu sichern. Ihr könnt eure Spende direkt an die Domitio-Abtei richten. Der Link zur Spendenseite findet sich in den Shownotes. Lasst uns zusammenstehen und helfen, diese schwierige Zeit zu überbrücken. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt geht's mit dem Talk weiter.
Ja, wie war das denn für dich als junger Mann, als du in die Corpo-Bubble eingetreten bist? Frage, die ich immer gerne stelle. Was war denn das, was dich am meisten beeindruckt hat?
Gute Frage. Also, was mich von vornherein als sehr stark beeindruckt hat, war so die gesamte Atmosphäre bei der Semesterantrittskneipe, wo ich dann mit den anderen Konfüchsen zusammen auch rezipiert wurde, weil das eine Art von Veranstaltung ist, die ich so vorher nicht kannte und bei der ich auch nicht glaube, dass man das in anderen Vereinen oder anderen Milieus so erleben kann. Diese Verbindung aus natürlich Spaß und Feier, aber eben auch das Feierliche mit entsprechenden kleineren Zeremonien und dem Liedgut, das ist halt schon was mich sofort gefangen hat. Auch weil ich ja generell so ein bisschen geschichtsinteressiert bin und für solche Arten von Traditionen dann durchaus offen bin.
Ja, diese Rituale und Zeremonien, wie du es ja gerade beschrieben hast, das ist auch, also die haben auch einen wirklich breiten Einfluss auf unser Leben. Also viele Leute sagen immer so, wenn man sie fragt, was hat dir, welche Lebensphasen haben dir gefallen, dann sagen sie meistens immer Phasen, wo es feste Strukturen, feste Traditionen, feste Rituale gab. Weil wir in der Gesellschaft heute leben, glaube ich, die das nicht mehr so bietet. Und ich glaube, da sind wir Verbindungsstudenten auch ganz klar in einem Vorteil, weil wir da unter anderem dieses geregelte Semester haben, wo immer klar, Wintersemester unterscheidet sich vom Sommersemester, aber einen festen Kalender, eine feste Struktur, einen Halt in unserem Leben auch haben.
Ich muss auch sagen, auch so gewisse Zwischenziele. Wenn ich da an meine eigene Burschung zurückdenke, für die Burschenprüfung auch gelernt zu haben und dann eben bestanden zu haben, das war natürlich sowieso klasse. Und dann die Burschung selber und dann auf einmal die dritte Farbe tragen zu dürfen, das ist natürlich schon so ein Zwischenhoch, das man da im Studium hatte, das andere Leute definitiv nicht so erlebt haben. Das macht einen einfach schon irgendwie stolz, dass man innerhalb seines Vereins, seines Freundeskreises so sich quasi hervorgehoben hat, dass man da was geschafft hat.
Ja, sich diese Privilegien halt auch zu erarbeiten. Das wird von außen auch immer so belächelt, so nach dem Motto, na, musstest du dann auch so ein Fuchs sein, der das Bier dann geschleppt hat und sich angedient hat. Die Leute, die sowas sagen, die haben sowas nie selber erlebt und wissen auch nicht, wie es ist, sich seinen Platz in einer Gemeinschaft zu erarbeiten, oder?
Ja, das ist richtig. Das wird sicherlich nochmal dadurch verstärkt, dass wir eher seit längerer Zeit nicht mehr die Wehrpflicht haben. Also mein Jahrgang selber war davon auch ausgenommen. Ich bin auch ungedient. Und dort wird ja auch so ein entsprechender Chorgeist erzogen, eben Gemeinschaftsgefühl, Kameradschaft, aber eben auch mal ab und an in die Scheiße zu gehen. Und das zu überstehen, zu merken, dass es doch gar nicht so schlimm war und in dieser Hinsicht daran auch zu wachsen. Und das gab es in der Wehrpflicht sicherlich zuhauf, jetzt eben nicht mehr. Und in kleinem Rahmen kann man das, denke ich, als charakterliche Weiterentwicklung auch noch in den verschiedenen Verbindungen erleben.
Definitiv. Also mir hat das auch die Augen oder die Perspektive ein bisschen erweitert dahin, dass ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in andere Organisationen gehe, die jetzt aber nicht ins Lebensbund sind wie eine Verbindung, dass ich weiß, dass mir nicht automatisch ein Platz zusteht, sondern dass ich mir diesen Platz auch erarbeiten muss und dass ich der Neue bin und dass das was völlig Normales ist und auch keine Schande ist, erstmal seinen Platz dort zu finden, anstatt wie halt, sagen wir mal, du bist als Student unterwegs, du bist nicht aktiv, du gehst auf die Partys und dann hast du dann da immer diese Typen, die sich dann da exponieren und dann der Mittelpunkt sein wollen. Das ist ja im Verbindungswesen alles ein bisschen anders. Das wird ja auch sehr schnell reguliert, wenn da so ein Verhalten auftritt.
Auf der anderen Seite, das ist ja so die Position, in der ich mich jetzt befinde, als Altinaktiver, der mehrfach Seno gemacht hat, ist es auch schön, die Anerkennung zu bekommen, dass Leute einen um Rat fragen. Wenn das neue Chargenkabinett gebildet ist, was man denn so an Veranstaltungen machen kann, ob ich hier nochmal über die Commerce-Rede drüber lesen kann und sowas, weil man sich das eben erarbeitet hat als Vertrauensperson, bei der man weiß, wenn man den Albert fragt, da kommt meistens eine sinnvolle Antwort bei rum.
Ja, das finde ich auch sehr schön, dass man Mentor wird für andere. Mhm. Das war auch eine Erfahrung, mit der die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, als ich aktiv geworden bin, weil du fängst ja an, du bist ja erstmal der Fuchs, weißt von nichts eine Ahnung, du kennst keinen dort. Okay, du hattest deinen Onkel jetzt im Bund, da hattest du ja einen Familienbezug dabei, aber das hat ja auch nicht jeder. Und dann spielst du dieses Spiel mit, du lernst dieses Spiel und irgendwann bist du nicht mehr der Jüngste, du gehörst schon zum alten Eisen und das Frischfleisch kommt dann zu dir und bittet einen um Rat. Und das ist eine schöne Wertschätzung auch. Mhm. Wie lange warst du denn Fuchs?
2 Semester.
Also zügig alles durchgezogen.
Ja, ist ja die Regel Fuchsenzeit.
Warst du schon mal im Schwarzwald?
Nee, das hatte ich noch nicht.
Sehr glücklich. Welche Chargen hast du denn gemacht außer dem Senior?
Alles außer Quästor. Also bei uns dann eben Skriptor, Konsenior, Senior, Fuchsmeier.
Okay, für die Leute, die nicht im CV aktiv sind, weil wir haben ja auch Zuhörer, die seit 3 Minuten gefühlt erst aktiv sind. Was ist denn ein Quästor?
Der Quästor ist bei uns der Kassierer. Und das habe ich dann eben nicht gemacht. Der Skriptor wiederum ist eben der Schriftwart und die ganzen anderen Sachen verstehen sich, glaube ich, von selber.
Ja, definitiv. Was war denn etwas, von dem du sagst, daran bist du gewachsen?
Ich denke definitiv an meinen verschiedenen Erlebnissen im Seniorat oder auch als Fuchsmajor, wo es dann eben einerseits natürlich um die Planung und Durchführung von den ganzen Veranstaltungen ging, andererseits man aber auch bei den Konventen natürlich in einer besonderen Position war. Als Senior sowieso für die Konventsleitung, aber auch als Fuchsmajor, wo man ja für die Füchse dann mit zuständig ist, als Pflichtverteidiger in gewisser Weise. Und das waren auch teilweise dann Zeiten, wo es auf den Konventen hoch herging und Füchse dann auch entlassen wurden, obwohl sie gerne dabei geblieben wären. Das ist in dem Moment natürlich eine sehr unangenehme Aufgabe gewesen. Gerade als Senior dann zu verkündigen, tut mir leid, aber du gibst jetzt deinen Band zurück und wirst zum Semesterende ausziehen. Sehr unangenehmes Gespräch, aber etwas, an dem ich definitiv gewachsen bin.
Ja, ich meine, diese Offboarding-Gespräche, die können im Berufsleben dann auch weitergehen, ne?
Das ist leider richtig.
Ja, aber man sieht ja auch, dass es halt Regeln gibt, ne, an die man sich halten muss. Und das ist auch etwas, was man nochmal besonders in der Verbindung lernen kann.
Ja.
Welche Charge hast du denn am liebsten gemacht?
Tatsächlich den Senior auch. Also das habe ich auch, glaube ich, gemerkt, dass ich in der Hinsicht so ein bisschen aufblühe, wenn ich dann tatsächlich im Mittelpunkt stehe und nicht nur dabei bin. Mhm. Sowas wie Kneipreden halten, da war ich ganz verwundert, wie manche Leute, die vorher auch gerne auf dicke Hose gemacht haben, dann auf einmal ein Nervenbündel waren, wenn sie da ihre Rede halten mussten. Das konnte ich noch nie nachvollziehen. Ich fand das immer klasse, wenn alle Augen dann auf mich gerichtet waren. Das hat einfach Spaß gemacht. Und eben auch dem Semester seinen eigenen Stempel aufzudrücken, was die Veranstaltung anbelangt. Das hat dann nicht unbedingt jedem gefallen, weil ich immer sehr auf das akademische Prinzip auch geachtet habe mit Vorträgen und ähnlichen Sachen. Aber dafür bin ich ja Senior geworden, um mir die Freiheit zu nehmen, das zu machen, worauf ich Lust habe. Und nicht zum x-ten Mal die Veranstaltung, die mir sowieso zum Hals raushängt, sondern das eben selber zu gestalten.
Mhm. Ja, gut zugehört, liebe Aktiven, die jetzt kurz davor stehen, den X zu machen.
Hört ich kann es nur empfehlen. Man wächst da sehr daran.
Hört euch die Wörter vom Albert an. Das ist so. Hier mit den Nervenbündeln, das ist auch ein interessantes Phänomen, was ich auch beobachtet habe. Da gibt es Menschen, die eher introvertiert sind, die haben dann die X-Charge, die halten dann ihre Reden bei den Kommersen oder bei den Kneipen und blühen total auf, haben dann eine Souveränität plötzlich, die sie an den Tag legen, eine Ernsthaftigkeit, also auch also wie man heute so modern sagt, sie strahlen durch ihr Charisma plötzlich Leadership aus und wo erlebt man das, ne?
Mhm.
Das ist ganz Besonderes. Ich habe das auch immer gerne gemacht. Und welche Charge hast du am wenigsten gemacht?
Ach, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also tatsächlich, obwohl das Seniorat auch die schönste Charge war, mein letztes Seniorat war definitiv die anstrengendste und kraftraubendste Charge, die ich gemacht hatte. Und da habe ich mich dann schon manchmal gefragt, ob das jetzt wirklich so sinnig war. Es hat sich am Ende gelohnt. Das war in gewisser Weise so ein Wiederbegründungssemester nach Corona. Das erste Semester, wo wir wirklich wieder viele Füchse ADH hatten.
Mhm.
Aber der Mittelbau fehlte einfach und fehlt, glaube ich, auch nachhaltig bei uns in Aktivitas, weil da eben so ein, zwei Jahrgänge nicht existent sind. Und dann wurde eben das alte Eisen und das ganz alte Eisen wieder ausgegraben, mich inklusive, um das Chargenkabinett nochmal zum Erfolg zu führen.
Mhm.
Hat auch geklappt, war aber echt anstrengend und aber es hat sich gelohnt.
Absolut. Aber das ist schön, dass du das so offen ansprichst, weil ich glaube, die Corona-Zeit war für sehr, sehr, sehr viele Verbindungen eine sehr schwere Zeit, wo viele Verbindungen jetzt, sagen wir mal, auch an einem Punkt, glaube ich, stehen, wenn ich das so mitbekomme, auch mit den Leuten, mit denen ich in den Talks spreche, wirklich eine Wiederbegründungsmentalität da auch am Tag liegt. Würdest du sagen, dass die Aktivitas post-Corona anders ist als eine Prä-Corona-Aktivitas? Oder Ante, passend lateinisch.
Ja, aber das hat, glaube ich, nicht mit Corona zu tun, sondern mit den generellen Persönlichkeiten, die sich da gewechselt haben. Wir haben da eben einige Bundesbrüder als Füchse dazu bekommen und auch einen aus Greifswald, der zu uns nach Münster rübergezogen ist, die einfach durch ihre Persönlichkeit das Ganze sehr geprägt haben in eine bestimmte Richtung, wie das vorher nicht der Fall war.
Wie meinst du das?
Also beim Greifswalder Bundesbruder zum Beispiel muss man da ganz klar sagen, der hat eine andere, etwas andere Kultur reingebracht, auch was so Konvente und Chargenaufgaben angeht, ebenso wie er das in Greifswald gewohnt war.
Mhm.
Wir haben zwar dieselbe Geschäftsordnung, aber die Art und Weise, wie das interpretiert wird, ist natürlich wieder was ganz anderes. Und er hat da eben einfach andere Gedanken reingebracht, die auch uns, glaube ich, mit zum Positiven noch verwandelt haben.
Ja, es ist doch schön, dass ihr euch da gegenseitig dann so befruchten könnt, auch mit den zwei Aktivitassen. Mhm. Gibt es von dir noch ein besonderes Korpo-Erlebnis, was du teilen möchtest?
Ja, das ist definitiv der Rudelsburger Allianz-Kommerz bei uns. Weil die Rudelsburg zwar vielen aus dem Liederbuch bekannt ist, dort Saaleck hier die Rudelsburg, aber für unseren Bund das eben nochmal eine besondere Bedeutung hat, weil unsere Greifswalder Aktivitas ja in der DDR-Zeit noch aktiv geworden ist, als das Verbindungswesen ja verboten war. Und diejenigen Bünde, die sich dort im Untergrund organisiert haben, die sind Mitglieder der Rudelsburger Allianz, die sich eben auch immer noch auf der Rudelsburg zum Allianz-Kommerz trifft. Mhm. Und dadurch, dass wir eben ein Bund sind mit zwei Aktivitate, sind wir auch dort Mitglied. Und der Allianz-Kommerz, den habe ich dann einmal auch miterlebt. Das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil das eben weit weg ist von dem, was man so als CVer typischerweise kennt, auch vom Interkooperativen. Mhm. Viele Bünde sind komplett verbandsfrei, weil sie sich eben in dieser, ich sag's mal, in den wilden 80ern dort organisiert haben, als der Kontakt zum Westen noch nicht so dabei war. Die Veranstaltung selber war quasi ein fünfstündiger Inoffiz, was erstmal sehr witzig klingt, zum Schluss aber auch etwas anstrengend wird. Und das Besondere natürlich ist, dass man sich dort zu, also man kriegt dort ein Rudelsburg-Kordel. Es ist halt eine Kordel als Zipfel gedacht, in den Farben der vorsitzenden Verbindung der Allianz. Mhm. Und für jeden Salamander muss man sich dann einen, oder darf man sich einen Knoten in die Kordel machen. Mhm. Das ist natürlich auch ein Highlight, das dann später zu zeigen. Und wenn er am Zipfelbund hängt, wird man natürlich oft drauf angesprochen. Nach dem Motto, was ist das denn für ein Ding, was da an deinem Zipfelbund hängt? Mhm. Und da hat man immer was Schönes zu erzählen.
Das ist ja, ich meine, das ist ja so ein Goodie, was man da mitnehmen kann, ist ja immer was Schönes. Mhm. Bei mir, ich hatte was Ähnliches, also ich war jetzt nicht auf der Rudelsburg, aber ich habe mal eine Fuchsenfahrt nach Heidelberg als Fuchsenmajor 2014 geleitet und da habe ich mit den Jungs auch auf dem Schloss oben den Scheffelknoten an dem Scheffelstein getauscht und da freue ich mich immer noch, wenn ich auf meinen Zipfelbund schaue, dass da dieser besondere Zipfel halt dran ist. Der ist ja ein bisschen länger, da ist ja dieser Knoten drin, der nach von vorne betrachtet nach unten links auf 7 Uhr geht und es war auf jeden Fall schön, das gemacht zu haben.
Mhm. Ja, so ein Zipfelbund, wenn er gut gefüllt ist, ist auch wirklich einfach ein schöner Ort der Erinnerung, muss ich sagen.
Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, es ist ja so ein Politikum in der Verbindungsszene, der Zipfelbund, je nachdem wie dick er sein soll. Da gibt es hier viele Bünde, die reagieren da ja ultra allergisch drauf. Aber ich sehe es halt auch so aus der Perspektive eher des alten Herrn. Es sind so viele besondere Erinnerungen mit verbunden, die zu diesen einzelnen Zipfeln geführt haben. Und man wird halt immer wieder dran erinnert und das ist immer schön. Mhm. Albert, dann kommen wir jetzt mal zu dem Hauptthema der heutigen Sendung. Und zwar, du bist ja, wie ich es ja eingangs gesagt habe, auch Mitglied im Vorstand Junges Ostpreußen, der offiziellen Jugendorganisation der Landsmannschaft Ostpreußen. Und zwar, die Landsmannschaft Ostpreußen ist ja ein sogenannter Vertriebenenverband. Und es ist ein sehr interessantes und sehr wichtiges Thema, weil ich kenne sehr, sehr viele Kooperierte, mich eingeschlossen und auch ein Großteil meines eigenen Bundes, wo in der Familiengeschichte ein vertriebenen Background vorhanden ist. Etwas, was irgendwie immer in der Familienidentität präsent war, aber man erst so im Erwachsenenalter versteht, welche Ausmaße dahinter stehen. Mit den Vertreibungen nach 45, wo 12 bis 14 Millionen Menschen aus den ehemaligen Ostgebieten vertrieben worden sind, eine emotionale Debatte beziehungsweise Vorgehensweise in der alten Bundesrepublik stattgefunden hat, was ja dann letztendlich, glaube ich, mit den 2+4 Verträgen 1990 ein Ende gefunden hat, wo ein Großteil der Ostgebiete für immer als abgetreten erklärt worden sind. Und du hast ja dementsprechend, da gehe ich jetzt mal von aus, ostpreußische Wurzeln. Wie bist du dazu gekommen, dich in der Landsmannschaft Ostpreußen zu engagieren?
Also ursprünglich ausschlaggebend war natürlich der familiäre Hintergrund. Mein Großvater, der ist eben aus Ostpreußen und hat die Flucht als fünfjähriges Kind damals noch miterlebt. Und mit allem drohend dran, also fast auf der Gustloff gewesen, die dann ja abgeschossen wurde als das größte Schiffsunglück der Menschheitsgeschichte.
10.000 Tote.
Ja, also glücklicherweise haben sie dann doch ein anderes Schiff nehmen müssen, weil die Gustloff eben schon überfüllt war. Da hat man natürlich ab und an eben die Erzählung mitbekommen, aber als Kind natürlich Probleme gehabt, das Ganze überhaupt in einen sinnvollen Kontext zu setzen. Das ist, Opa erzählt vom Krieg, ja, aber es ist ja nochmal, es erfordert eine gewisse Reife auch zu verstehen, was das jetzt genau bedeutet mit der Vertreibung wirklich aus der Heimat weg für immer und kein Zurück. Das sind natürlich extreme Erlebnisse. Der Impetus, um sich damit nochmal stärker auseinanderzusetzen, der war in der Schulzeit noch. Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten habe ich damals teilgenommen. So ein bisschen Jugend forscht für Historiker, habe ich das immer bezeichnet. Und dort eben die Familiengeschichte ein bisschen zum Anlass genommen, sich mit damit nochmal in Anführungszeichen wissenschaftlich zu beschäftigen. Mhm. Und zu dem Bund Junges Ostpreußen, dort bin ich tatsächlich dann über einen Bundesbruder auch einfach mit rangekommen, der eben dort schon Mitglied war. Ich weiß gar nicht, wie er dazu gekommen ist. Also er hat auch Vorfahren aus Ostpreußen, aber wie er genau an den Verein gestoßen ist, das weiß ich nicht genau. Und mir einfach sagte, ich soll mal mitkommen zu den Online-Veranstaltungen. Das war nämlich damals die Zeit zu Beginn der Corona-Pandemie auch, als alles online verlegt wurde. Mhm. Was für mich insofern gut war, weil ich nicht so oft auf irgendwelchen Reisen unterwegs bin, aber so relativ einfach mir mal ein Bild von dem Verein machen konnte. Online-Stammtische und solche Sachen besuchen. Mhm. Genau, und so ist das dann mit mir und der Landsmannschaft jetzt passiert.
Ja, interessant. Und dein Großvater, der ist aber dann mit deinen Urgroßeltern geflohen oder ist er ein sogenanntes Wolfskind?
Nee, der ist mit der gesamten Familie geflohen, also mit Mutter und den Geschwistern. Der Vater, wenn ich mich recht erinnere, hatte eine separate Route genommen. Das war aber sowieso sehr wild, wie er mir das berichtet hatte. Sie sind quasi einmal geflohen, dann hieß es, Ostpreußen ist wieder befreit, sie sind zurückgegangen. Mhm. Und dann war es in der Zwischenzeit schon wieder Invasionsziel und dann sind sie nochmal geflohen. Also das war total absurd.
Ja, du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Ich habe mal damals, als ich Fuchs war, einen burschenschaftlichen Abend organisiert mit einem alten Herrn, der leider mittlerweile schon verstorben ist. Der war Wolfskind. Mhm. Und diese Nachricht war das Todesurteil seiner Eltern, weil die sind damals in den Westen geflohen. Und dann kam diese Nachricht, ja, wir können wieder nach Ostpreußen zurückkehren, nach Königsberg. Und das haben sie dann gemacht. Und was ist passiert? Der Vater ist verhaftet worden und die Mutter auch. Die sind verschleppt worden von den Russen und also von den Sowjets und sind dann auch getötet worden. Und er hat dann mit seinem kleinen Bruder sich durchgeschlagen. Mehrere Jahre. Die sind dann teilweise mit den Zügen als 7-8-Jährige rumgefahren, haben desertierende Soldaten überfallen. Die haben ja alles geguckt, wovon sie leben konnten, hatten dann so ihre Jugendbanden und letztendlich ist er dann irgendwann aufgegriffen worden in ein Jugendheim, Jugendheim in der DDR gesteckt worden. Dort hat er dann Abitur gemacht und dann ist er rüber in den Westen gemacht und dann eine krasse Karriere auch hingelegt. Also, weil die sind ziemlich abgehärtet gewesen, die Jungs, Wolfs und Mädels, die Wolfskinder waren. Und es sind ja Vorstellungen, das sind ja Sachen, die kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Bei mir ist das ja auch so in meiner Familiengeschichte. Meine Familie kommt ja aus Pommern und da wurde in meiner Familie nie groß drüber gesprochen. Da war immer Oma Gertrud, die habe ich auch noch bis zum 12. Lebensjahr selber miterlebt, an die habe ich noch lebhafte Erinnerungen. Mhm. Bis ich vor 2 Jahren von meinem Großvater vor Zuge der Ahnenforschung mal Unterlagen bekommen habe, mir die angeguckt habe und hinten übergefallen bin, wo sich rausgestellt hatte, dass meine Uroma Ich dachte immer, die wäre ein einfaches Mädchen gewesen. Kein einfaches Mädchen war. Sie kam aus der Junkernschicht. Die ganze Familie hatten halt Güter, die besessen haben. Ja. Und ihre Großmutter selber war auch eine preußische Adelige. Die Familie von Wnuk Lipinski, die kaschubisch-preußischer Adel war und bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgt, sich verfolgen lässt. Und da ist mir das erste Mal wirklich bewusst geworden, was das für eine Welt ist, die da untergegangen ist und was das wohl für meine Urgroßoma bedeutet hat, dass die ihre komplette Familiengeschichte verloren hat und einen krassen Neustart in Aachen dann gemacht hat und nie darüber geredet hat. Mein Großvater hat mir dann immer erzählt, dass sie sich dann auch immer mit anderen Vertriebenen getroffen hat und sich da ausgetauscht hat, aber in der Familie ist das runtergeschwiegen worden. Also selbst mein Großvater wusste das nicht. Und das ist echt traurig.
Also ich denke, gerade wenn man eben aus einer so hervorgehobenen Stellung auch kam und eine entsprechend lange Historie als Familie auch hat, ist das natürlich eine gewaltige Fallhöhe, dort alles zu verlieren, auf das man eben auch seine Identität aufgebaut hat. Und gesellschaftlich auf einmal sehr, sehr weit unten anzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass dort auch Scham eine gewisse Rolle gespielt hat, dass man sich eben nicht als abhängiger Flüchtling jemals gesehen hat, der auf Almosen im Endeffekt des Sozialstaats auch angewiesen war, aber jetzt trotzdem in diese Situation gekommen ist.
Hey, passt genau die Geschichte. Also es ist wie so eine ZDF-Geschichte. Meine Oma war vor dem Krieg halt so die Tochter von einem Gutsbesitzer. Dann kam der Krieg, sie ist zum Deutschen Roten Kreuz gegangen und 45 war davon nichts mehr existent. Und die Familie ist auch geflohen, die sind dann in mehreren Zügen in den Westen gezogen. Ein Teil ist nach Passau gegangen, ein Teil ist nach Frankfurt gegangen und sie halt nach nach Aachen. Und das ist schon gewaltig. Ich wollte mich auch mal immer diesen Verbänden organisieren, aber ich glaube, der Pommersche Greif, den gibt's so nicht mehr, ne? Die haben sich aufgelöst, oder?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ich glaube, dass generell die Schlesier und Ostpreußen besser organisiert sind noch als die anderen Volksgruppen. Abgesehen von den als später dazugekommenen, den Siebenbürger Sachsen, die zwar nicht Vertriebene unbedingt im eigentlichen Sinne sind, aber eben auch als im heutigen Ausland ansässige deutsche Volksgruppe sich auch organisiert haben. Aber darüber hinaus gibt es ja noch den Dachverband, den Bund der Vertriebenen, der ja grundsätzlich dann eben allen diesen Volksgruppen offen steht.
Wurde von Erika Steinbach sehr lange auch geführt, ne?
Ja, genau, das ist richtig. Als damals sie damals noch bei der CDU war.
Genau. Ja gut, dann lass uns doch mal ein bisschen über das junge Ostpreußen sprechen. Welche Traditionen und Bräuche pflegt ihr denn heute noch? Also wo wirkt ihr da?
Also im gewissen Maße ist natürlich das Liedgut auch was, das bei unseren Veranstaltungen öfters mal zutage kommt. Ansonsten auch etwas, ich nenne es mal folkloristischere Sachen, so zum Beispiel Rezept zum eigenen Bärenfang brauen, also eine Art Honigmet, der dann eben auch nach ostpreußischer Rezeptur gemacht wird. Aber in erster Linie geht es auch darum, sich mit der Historie natürlich auseinanderzusetzen, dass das nicht verloren geht, das Wissen darum. Und den Kontakt zu den deutschen Minderheiten im Ausland auch zu wahren. Das ist ein Punkt, der bei unserer Arbeit recht wichtig ist. Und zu dem wir jetzt kürzlich eben auch ein Seminar in Münster hatten, über die Situation der deutschsprachigen Minderheit in Polen, was ja unter der PiS-Regierung auch durchaus schwierig sich dort gestaltet hat.
Aber wie ist denn die PiS-Partei umgegangen mit der deutschen Minderheit?
Also was durch die Medien vor einiger Zeit gegangen ist, war, dass der Minderheits-Muttersprachunterricht gekürzt wurde, ausschließlich für die deutschsprachige Minderheit in Polen, nicht für die Ukrainer oder anderen Volksgruppen, sondern eben ausschließlich für die deutschsprachige Gruppe, von drei Schulstunden pro Woche auf eine einzige. Und eine Schulstunde pro Woche, das ist natürlich nichts, wo man irgendwelche Kenntnisse lernt. Da kämpft man vielleicht gegen das Vergessen an. aber mehr auch nicht. Und da legt man aus meiner Sicht die Axt ganz klar an die kulturelle Identität dieser Volksgruppe, wenn man ihnen die Sprache als ihr wichtigstes verbindendes Band so unterminieren will. Mhm. Jetzt unter der neuen Regierung wurde in Aussicht gestellt, dass das wieder auf 3 Stunden pro Woche erhöht wird. Mhm. Was natürlich ein sehr gutes Zeichen für die deutsche Volksgruppe ist. Aber die Frage aufkommen lässt, wie lange das anhält, falls dann zur nächsten Wahl wieder ein Regierungswechsel stattfinden wird. Mein persönlicher Eindruck ist, dass dort die deutschsprachige Minderheit eben auch ein Spielball war, um die diplomatischen Spannungen zwischen Polen unter der Peace-Regierung und Deutschland bzw. der EU, die als durch Deutschland geprägt wahrgenommen wird, an einen guten Sündenbock auszulassen.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil man hat ja durchaus in der Presse mitbekommen, dass ja die polnische Politik große Probleme mit der Politik von Merkel halt auch hatte in vielen Punkten, ob es die Flüchtlingspolitik war, die offenen Grenzen. Das ist ja in Polen ein sehr, sehr heikles Thema. Und ja.
Einerseits das und andererseits eben auch auf EU-Ebene. Und die EU wird ja seit einigen Jahren in der Kommission von Ursula von der Leyen geführt, eben auch eine Deutsche. Und es gibt ja verschiedene Versuche in der EU gegen Ungarn und Polen schärfere Regeln einzuführen aus Kritik an den dortigen rechtsstaatlichen Zuständen beispielsweise, wo natürlich dann auch Ursula von der Leyen als Deutsche stellvertretend für Deutschland gesehen wird und das Ganze mit Deutschland und der deutschen Volksgruppe stark verknüpft wird.
Ja, ist ja krass, dass die da so Kollektivstrafen da praktisch dann da durchführen.
Naja, es ist eine menschliche Reaktion, denke ich. Auch wenn man das jetzt natürlich nicht gut heißen kann, aber ich kann nachvollziehen, woher solche Entscheidungen kommen.
Ja, welche besonderen Veranstaltungen oder Projekte organisiert ihr denn so, um das Bewusstsein für die ostpreußische Kultur zu stärken?
Ja, also wir haben natürlich als Landsmannschaft, also unsere Mutterorganisation, die hat natürlich ihre eigene große Versammlung, die typischerweise in Wolfsburg stattfindet, wo auch das letzte Mal auch eine gute 4-stellige Zahl an Teilnehmern, glaube ich, dabei war. Mhm. Auch wenn da die Teilnehmeranzahl leider selbstverständlich über die Jahrzehnte stark abgenommen hat. Mhm. Wir selber machen verschiedene Fahrten nach Ostpreußen oder eben auch andere Gebiete, die früher von Deutschen bewohnt waren, hin. Mhm. Zum Standardrepertoire gehört die Adventsfahrt bei uns am ersten Adventswochenende nach Ostpreußen. Mhm. Immer nach Osterode, was sehr, sehr schön ist, wenn dort der ganze Schnee liegt. Dort hat man das ja häufiger als hier in Deutschland. Was für mich allerdings das kleine Problem beinhaltet, dass wir an demselben Wochenende auch unseren Kommerz immer haben, weshalb ich dort leider noch kein einziges Mal teilnehmen konnte. Genau, ansonsten haben wir eben auch engen Kontakt zu den Minderheitsorganisationen der deutschen Minderheit in Polen, vor allen Dingen der Bund der jungen deutschen Minderheit, da haben wir einen ganz guten Austausch, um eben solche Aspekte wie jetzt das Minderheitensprachunterrichtsgesetz überhaupt aufzugreifen und zu versuchen, irgendwie zu thematisieren. Beispielsweise im Rahmen dieses Seminars, was wir in Münster hatten. Denn solche Nachrichten sind sonst, gehen glaube ich sonst in der deutschen Diskussion recht schnell unter, weil es uns ja nicht direkt betrifft und auch nicht allzu viele Kolumnisten wahrscheinlich sich schwerpunktmäßig mit dem Schulsystem in Polen befassen, sondern eher mit anderen Themen. Versuchen wir natürlich ein Sprachrohr in gewisser Weise zu sein.
Ich meine, das ist ja auch ein Phänomen, was man häufig beobachtet, dass so eine Solidarität mit deutschen Minderheiten im Ausland gar nicht besteht, ne? Von deutscher Seite aus.
Das ist was wir in der deutschen Öffentlichkeit erstmal beobachten, aber tatsächlich, wenn man mit den Minderheitenvertretern vor Ort spricht, die haben ein sehr positives Bild von den Leistungen, die die deutschen Ministerien ihnen beispielsweise zur Verfügung stellen. Also vieles, was dort gemacht wird, ist von Projektgeldern beispielsweise des Innenministeriums in Deutschland finanziert. Also wir Deutsche sind da sehr schnell darin, eine quasi mangelnde Solidarität zu beklagen, was vielleicht in der öffentlichen Meinung auch richtig ist. Aber auf der anderen Seite, also jenseits der Grenze, blickt man da tatsächlich etwas positiver drauf. Was mich auch das erste Mal überrascht hatte, als ich das gehört hatte. Mhm. Aber man lernt ja nicht aus, sondern immer dazu.
Ich meine, das sehen wir ja auch vor allem an den peruanischen Radwegen, die die Bundesregierung ja auch wirklich erfolgreich mit finanziell unterstützt. Mhm. Das Geld wird ja mal gerne schnell ins Ausland gegeben von der Bundesregierung.
Ja.
Für sinnvolle Veranstaltungen. Ja, du hattest ja gesagt, du bist ja letztendlich auch über einen Bundesbruder da reingekommen. Mhm. Wie sieht das denn aus mit Korporierten, mit studentischen Verbindungen? Gibt es da Netzwerke? Sind da besonders viele aktiv oder seid ihr da auch eine Minderheit?
Also wir sind definitiv nicht die absolute Mehrheit, aber wahrscheinlich ist die Korpo-Quote bei uns doch etwas höher als in anderen Vereinen, eben weil diese Grundidee, sich mit der Geschichte zu befassen und solche Traditionen nicht aussterben zu lassen, mhm, nur weil die Geschichte schon über sie hinweggefegt ist, das ist ja auch etwas, das wir in den Verbindungen eben lernen. Mhm. Wir haben ja auch viele Bünde, die sich wirklich reaktiviert haben nach längerer Zeit oder eben durch Fusionen, Zusammenschmelzungen oder sonst was noch irgendwie ihren Comment, ihre Tradition am Leben erhalten. Und in gewisser Weise ist es mit den Vertriebenen vergleichbar, denke ich. Wir sehen das ja auch bei einigen Bünden, dass die Verbindungen auch eine Vertreibungsgeschichte haben. Also bei uns ist es eben die Vertreibung aus Greifswald, aus Zeiten der DDR. Ansonsten in Münster haben wir noch die Winfriedia Breslau zu Münster, die natürlich in Schlesien einen starken Bezug hat und auch regelmäßig ihre Breslau-Fahrt nach Schlesien macht. Königsberg hat ja auch eine starke Verbindungskultur früher. Das ist ja auch etwas, was unsere Vereine mitprägt, denke ich.
Ja, das ist sehr spannend. Das sind ja auch Parallelen, die du mir gerade aufgeführt hast, die hatte ich gar nicht so präsent vor Kopf. Klar, man kennt immer die Exilbünde. In Düsseldorf ist ja unter anderem, gibt es ja den KDSCV Burgunia Leipzig zu Düsseldorf. Die ist ja auch ein Exilbund, ursprünglich aus Leipzig kommt. Und ja, das ist halt auch so eine Manifestation irgendwo dieser ganzen Vertreibungsgeschichte, die sich halt erhalten haben. Wie ist es denn so? Wie können denn vor allem Verbindungsstudenten aktiv an der Arbeit der Landsmannschaft Ostpreußen teilnehmen?
Also was zunächst mal zu betonen ist, dass wir nicht darauf bestehen, dass man in irgendeiner Art und Weise Vorfahren aus Ostpreußen haben muss. Es reicht eben auch einfach Interesse an der Geschichte dieser Region zu haben. Das ist vollkommen ausreichend. Naja, das Einfachste ist eben mit uns Kontakt aufzunehmen über die Kontaktmailadresse auf unserer Homepage und darüber dann einfach mal sich zu erkundigen, welche Veranstaltungen demnächst geplant sind und wo es da einem selber vielleicht auch passen würde, dabei zu sein. Wir sind ein relativ kleiner Verein, der in ganz Deutschland verstreut ist. Dementsprechend ist es nicht immer einfach, zu den Veranstaltungen hinzukommen, aber dafür gibt es dann eben auch solche Späße wie Reisekostenzuschüsse, die wir typischerweise eben auch von Bundesmitteln oder Landesministerien mitfinanziert bekommen, die sich eben um die Kulturpflege der Vertriebenen noch verdient machen wollen. Genau, und da gibt es dann bei den meisten Veranstaltungen die Möglichkeit, als Interessent einfach mal dabei zu sein, sich unverbindlich das anzuschauen, was so gemacht wird, was für Leute man dort begegnet. Und dann, wenn einem das gefallen hat und der Vorstand auch denkt, dass man zu uns passt, natürlich einen Mitgliedsbeitrag Antrag zu stellen. Mhm. Genau. Ist auch alles für Studenten erschwinglich.
Das war mir aber auch neu. Ich dachte immer, dass man halt, wenn man den Background hat, sich seinem Verband halt anschließt, wenn da die eigenen Vorfahren aktiv
waren. Also das ist natürlich naheliegend und als die Verbände selber noch deutlich größer und stärker waren, war das vermutlich auch noch so der Fall. Aber inzwischen muss man ja sagen, dadurch, dass die Ostvertriebenen auch sich ja so gut in die deutsche Gesellschaft integriert und assimiliert haben, dass dieser ganz starke familiäre Charakter oft überhaupt nicht mehr der Fall ist. Mhm. Weil selbst bei denen, die Vorfahren haben, ist es eben oft so, wie du das jetzt auch erklärt hast, in deiner eigenen Familie, dass man vielleicht wusste, so grob, aus welcher Region man daherkommt oder vielleicht auch nicht und dass er es durch Zufall erfahren hat, weil man eben keine Parallelgesellschaften im eigentlichen Sinne gebildet hat, sondern sehr schnell, sehr gut in den Rest von Deutschland reingewachsen ist.
Das ist spannend. Meine Oma, um das ein bisschen zu unterstreichen, die war Protestantin und die Familie von meinem Urgroßopa, das sind Hardcore-Katholiken gewesen, die haben halt verlangt, trotz der krassen Leidensgeschichte, die da stattgefunden hat, dass sie zum Katholizismus konvertiert und sie ist dann zum Katholizismus konvertiert, auch mit dem Hintergedanken, wie du es gerade gesagt hast, sich einfacher in diese Gesellschaft zu integrieren, das Alte hinter sich zu lassen, also diese gewaltige Fallhöhe, von der du gesprochen hattest, zu verdrängen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite haben wir dann ja natürlich viele Vertriebene gehabt, die es auch ins Ruhrgebiet gezogen hat, weil dort natürlich die Arbeit war in den 40ern, 50ern. Und dort ist es in gewisser Weise ja ein Melting Pot gewesen zu der damaligen Zeit. Dass dort Menschen aus ganz Deutschland herkamen, auch teilweise eben auch aus dem Ausland, noch vor der Gastarbeiteranwerbung und dort nochmal eine Durchmischung stattfand, dass auch gewisse konfessionelle Unterschiede dort nicht mehr so stark zum Tragen kamen, wie das jetzt im nördlichen Westfalen oder im Rheinland vielleicht der Fall gewesen ist.
Ja, ich meine, vor allem im Ruhrgebiet, da haben ja auch viele Ruhrpolen gelebt, die sich ja auch integriert und assimiliert haben. Unter anderem natürlich auch wegen des Druckes, vor allem im Kaiserreich, weil die ja auch als Minderheit dort nicht ganz positiv vom preußischen Staat behandelt worden sind. Ich glaube, da konnten sich halt auch die Vertriebenen sehr schnell halt also an diesem Role Model halt auch orientieren, sich in diese Gesellschaft halt einzufinden, weil ja auch viele, die ja dann auch gelebt haben, aus Gebieten, wo man ja auch selber dann wahrscheinlich auch herkam.
Ja.
Wie siehst du denn, sagen wir mal, die heutige gesellschaftliche Relevanz einer Organisation wie die Landsmannschaft Ostpreußen? Also ich meine, die, wie ich das ja gesagt hatte, die Ostgebiete sind ja spätestens seit dem 2+4-Vertrag ja, sind die Ansprüche sind ja abgetreten, wie das ja so heißt. Und wie seht ihr da die eigene Zukunft? Welche Rolle habt ihr denn da? Ist das Kultur, eine Völkervermittlung?
Also ich denke, dass wir in einerseits natürlich dazu da sind, das Erbe dieser Region und dieser Kulturen zu bewahren, daran zu erinnern, dass dort eben eine gewisse Mundart war, ein gewisses Liedgut, eine gewisse Lebensweise.
Schon ziemlich burschenschaftlich, muss ich sagen.
Ja, in gewisser Weise schon. Ich meine, der Begriff der Landsmannschaft ist ja auch etwas, das wir im Verbindungskontext definitiv kennen. Aber auf der anderen Seite, gerade durch das Zusammenwachsen auch in der Europäischen Union, die uns ja mit Polen jetzt auch verbindet, ist der Aspekt der Völkerverständigung und der Versöhnung definitiv sehr, sehr wichtig für uns. Wir haben zwar, Deutschland hat zwar auch aus vollkommen verständlichen und realpolitischen Gründen jegliche Ansprüche an die Ostgebiete abgetreten. Aber durch die EU können wir sie ja jetzt frei bereisen, so wie wir Lust und Laune haben. Theoretisch, wer will natürlich auch dort ein Grundstück kaufen und hinziehen und hat jetzt eben die Freiheit dazu. Das ist ja auch in gewisser Weise eine schöne Auflösung dieses ganzen Konflikts, der dort stattgefunden hat. Auf der anderen Seite, gerade wenn wir die deutschsprachige Minderheit anschauen, die Heimatverbliebenen, denke ich, sollten wir dort stärker als Fürsprecher für diese Gruppen in Erscheinung treten, dass eben in der deutschen Politik überhaupt das Bewusstsein dafür da ist. Da ist noch jemand. Es sind nicht alle vertrieben worden. Die gehören in gewisser Weise zu uns und wir haben eine Verantwortung für die. Gerade wenn eben ungerechte Politiken wie beispielsweise bei der Peace-Partei dort diskriminierend angewendet werden. Und in gewisser Weise vielleicht auch als historisches Gedächtnis sollten wir wirken. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke an wieder an die Peace-Partei, die natürlich auch regelmäßig mit Reparationsforderungen in gewaltigen Höhen an Deutschland herangetreten ist. Mhm. Wer nur den Zweiten Weltkrieg sehr verkürzt gelernt hat, ist geneigt, dem natürlich zuzustimmen und so viel Geld wie möglich auch an Polen für die Reparation zu geben, wie dort gefordert wird. Aber wer eben die Historie der Vertriebenen kennt, du hast ja selber gerade gesagt, wie viele Millionen Menschen ihre Heimat verloren haben, Hunderttausende, die gestorben sind, weiß, dass die ganze Situation eben etwas komplexer ist und hat dort vielleicht eher noch ein Verständnis, solche Forderungen nicht rein emotional, sondern als die Realpolitik zu betrachten, die sie aus Sicht der Peace-Partei definitiv ist. Dort geht es um Geld und um Macht und Einfluss.
Definitiv. Also wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß ja auch, dass es das Londoner Abkommen von 1953 gab, wo gerade genau solche Reparationszahlungen ja auch aufgehoben worden sind. Und die einzigen, die von diesen Regelungen ausgenommen worden sind, sind ja dann auch später mit der Wiedervereinigung abgegolten worden, beziehungsweise dort wieder aufgenommen worden. Das ist das Spannende mit dem Thema Reparationszahlungen. Es gab ja den Dorfsplan, das ist ja so einer der Folgepläne von, das war ja Vertrags gewesen, immer ein absolutes Hassthema im LK. Ich habe es im Studium damals auch durchgenommen. Da haben wir, glaube ich, 2010 haben wir die letzte Rate des Dorfsplans abbezahlt.
Ja, Geschichte ist langlebig.
Seitdem sind wir frei. Ja, definitiv. Man muss sie aber auch kennen und man sollte sie nicht vergessen und versuchen umzuschreiben, wie es da durchaus Organisationen gibt, die das auch gerne machen. Lieber Albert, dann lass uns noch mal kurz noch dein letztes Thema ansprechen und zwar, du bist ja im RCDS auch tätig. Was machst du da?
Genau, dort bin ich im Promotionsbeirat, der Vorsitzende. Der Promotionsbeirat ist ein relativ junges Organ innerhalb des RCDS und dient dazu, eben die Stimme der Doktoranden zu vertreten oder auch im weiteren Sinne der, inzwischen heißt das Early Career Researchers, die sich also am Anfang ihrer Forschungskarriere befinden. Einerseits, um quasi nochmal eine Möglichkeit zu geben, sich weiterhin aktiv einzubringen, wenn man das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen hat. Andererseits, weil Doktoranden eben einen sehr seltsamen Status an vielen Universitäten haben, der auch von Universität zu Universität anders ist. Man ist Student, eben Promotionsstudent, hat auch noch sein Semesterticket und ähnliches, an manchen Unis eben nicht. Man ist angestellt, aber oft eben auf sehr kleinen Verträgen und befristet und in hoher Abhängigkeit von dem Doktorvater. Der gleichzeitig typischerweise eben Vorgesetzter ist und auch noch fachlicher Berater und am Ende auch noch Prüfer, was natürlich eine sehr schwierige Gemengelage ist. Also das Abhängigkeitsverhältnis kann dort natürlich sehr stark ausarten. Und dementsprechend gibt es dort einfach ein anderes Bewusstsein für Probleme, als es in der normalen Studentenschaft ist. Und der RCDS fand das sinnvoll vor, ich glaube, 4 Jahren ist es ungefähr her, dafür eben ein separates Gremium zu gründen. Und dort bin ich jetzt inzwischen eben in die Position des Vorsitzenden mit reingerückt.
Ja, sehr spannend. Also vor allem dieses Wissenschaft-Zeitvertragsgesetz, das ist eine absolute Katastrophe. Also was die Politik sich da gedacht hat, das ist jenseits bar jeder Vernunft. Also das ist ja ein Thema, was mich ja auch persönlich betrifft. Ich bin ja auch Doktorand und jetzt hoffentlich dieses Jahr auch fertig mit meinem Unterfangen. Und ich habe mich damals nach meinem Master bewusst dagegen entschieden, an der Universität zu arbeiten, weil genau diese Arbeitsbedingungen, die du besprochen hast, dort vorgeherrscht haben. Diese Gemengelage des Doktorvaters im Zuge auf dein Fortkommen. Und das habe ich mir gedacht, das geht gar nicht. Ich habe mir dann überlegt, okay, wenn ich jetzt hier an der Uni mir eine Stelle suche, dann habe ich diese Klassiker. Ich muss meine Doktorarbeit schreiben, aber wahrscheinlich bin ich Mädchen für alles. Mhm. Und ich krieg wahrscheinlich 60%, wenn ich Glück habe, meiner Bezahlung, aber bei 100% Arbeitsauslastung, also ja. Praktisch, das muss man mal sagen, das ist Sklavenarbeit, was da stattfindet. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich bin dann externer Doktorand geworden. Ich habe da mit Ach und Krach meine 20 Credit Points in Duisburg-Essen sammeln können und muss jetzt das Ding jetzt praktisch nur noch schreiben. Ich habe alle Voraussetzungen dafür erfüllt, ne, dass ich dann das Promotionsvorhaben dann auch beginnen lassen kann, also die Schrift halt einreichen. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, dass ich in der freien Wirtschaft meinen Fuß gefasst habe, neben meiner 40 Stunden, teilweise auch mehr als 40 Stunden sind, promoviere, trotz Kinder, trotz allen anderen Verpflichtungen, die ich habe, ja. Weil ich bin ja in meinem Bund auch noch aktiv, das hat mir echt den Arsch gerettet. Weil mein Doktorvater ist mittlerweile in Rente gegangen, also die werden ja gar nicht mehr, es ist nochmal emeritiert. Der Titel wurde in den 70er Jahren übrigens schon abgeschafft. Und meine ganzen Doktorandenkollegen, die an der Uni gearbeitet haben, die waren an dem Tag arbeitslos, wo der Doktorvater in die Rente gegangen ist. Das waren Jungs und Mädels, die hatten außer ihrem Geschichtsstudium keinerlei wirtschaftliche Qualifikation. Und die müssen Wohnung, also Miete bezahlen. Die haben laufende Kosten. Alles weg von dem Tag an. Und das ist eine Katastrophe.
Ja, ich erinnere mich auch noch, als ich eben nach dem Masterabschluss auf der Suche war nach Betreuern zur Promotion und eben auch Stellen und all sowas mir angeschaut hatte, dass ich dort in einem Gespräch war mit einem Professor, der auch in Münster tätig war, zum Themenbereich, der grundsätzlich für mich gepasst hätte. Ich wurde nicht genommen, in Rücksicht oder in Zurückschau muss ich sagen, zum Glück. Denn relativ kurz darauf, ohne dass der das in dem Gespräch jemals so angesprochen hatte, ist er dann von Münster nach Hagen gewechselt. Und die Distanz geht zwar noch, aber ich habe mich ja in Münster beworben, weil ich in Münster schon mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, zusammen gewohnt habe und nicht vorhatte, nach Hagen zu ziehen. Aber wenn du da erstmal in der Abhängigkeit bist von dem Thema und dem Betreuer, ja, dann viel Spaß. So halt entweder dich mit Pendeln abfinden oder zieh es mit. Und wenn du schon so ein halbfertiges Arbeitsthema am besten noch hast, dann nochmal einen neuen Betreuer zu finden, der das zum Ende führen würde, das ist praktisch ausgeschlossen. Dafür ist die Wissenschaft einfach zu sehr spezialisiert in größte Feinheiten und Klein- und Kleinstthemen, das geht dann einfach nicht. Mit gefangen, absolut. Mit gehangen.
Absolut. Das war auch bei mir die Sache, dass ich als Externer das machen konnte. Ich habe halt ein völlig normales und, sagen wir mal, auch branchenübliches Gehalt, auch im Zuge meiner Berufserfahrung, die ich mittlerweile gesammelt habe, die weit nach oben von dem entfernt ist, was ein normaler Doktorand dann halt auch verdient. Das hat mir aber die Freiheit gegeben, dass ich mir mein Thema komplett frei ausgesucht habe und frei daran arbeite. Also ich habe wirklich ein interessensgeleitetes Thema, was mich persönlich interessiert. Und da bin ich sehr froh drüber, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und ich kann in der aktuellen Situation jeden Doktoranden nur empfehlen, geht nicht an die Uni, geht in die Wirtschaft, beißt in den sauren Apfel, das ist manchmal, tut das weh. Ich stehe samstags, also für mich ist Wochenende eigentlich immer üblich, dass ich um spätestens 7 Uhr aufstehe und dann erstmal an der DIS unter anderem zum Beispiel arbeite oder an diesem Podcast, der ist leider jetzt auch sehr zeitintensiv geworden, ehe meine Kinder halt aufstehen. Und das läppert sich in der Allgemeinheit. Und ganz ehrlich, würde ich am Lehrstuhl arbeiten, hätte ich genauso wenig Zeit, mich meiner Doktorarbeit zu widmen.
Ja, die andere Option ist, bei der ich auch in dem Modell fahre, das eben über ein Stipendium zu machen. Und auch da kommt es natürlich wieder darauf an, wie der Doktorvater sich dann selber auslebt. Aber bei uns ist es so, dadurch, dass ich das Geld im Stipendium-Verfahren quasi selber eingeworben habe, nehme ich mir auch bewusst die Freiheit, eben die Themen zu behandeln, die ich interessant finde. Ja. Ich habe noch eine kleine Lehrstuhlstelle, die eben im Rahmen des Stipendiums erlaubt ist. Aber die ist dann auch tatsächlich für 5 Stunden die Woche oder sowas ausgeschrieben. Und Die restliche Zeit bearbeite ich dann Themen, die für mich interessant sind und die mich auch reizen. Aber das ist auch eine Konstellation, die du nicht immer haben kannst.
Nee.
Auch wenn du das Stipendium einwirbst, kann der Doktorvater natürlich immer noch darauf bestehen, dass du sein Hiwi für alles bist. Und das weiß man ja auch vorher nicht. Man kann den Menschen ja nicht hinter Kopf sehen, wenn man da im Bewerbungsgespräch sitzt. Und sie können einem die schönsten Dinge erzählen, aber in der Realität sieht es dann doch leider anders aus.
Da kann ich auch sagen, als Recruiter, den ich jetzt 3 Jahre gemacht habe, diesen Job. Ja, bitte glaubt den Leuten nicht, was die euch im Bewerbungsgespräch erzählen. Erst wenn der Vertrag vor der Nase liegt, ihr eure Schrift in die Hand genommen habt und unterschrieben habt, dann könnt ihr beten, dass auch das umgesetzt wird, was in diesem Vertrag steht. Deswegen, ich denke, das war auch ein gutes Wort zum Schluss. Mein lieber Albert, ich glaube, da haben wir jetzt auch wieder einen sehr langen Laberlümmel gehabt.
Ich glaube auch.
Es war sehr schön mit dir. Es ist ein sehr interessantes Thema gewesen, ein sehr persönliches Thema.
Das freut mich doch. Hat mir auch sehr Spaß gemacht, mich so mit dir zu teilen.
Das freut mich auch. Gut, meine Lieben. Alle wichtigen Informationen findet ihr in den Shownotes unterhalb dieser Episode. Bitte teilt, liked diesen Podcast, spricht mit Bundesbrüdern, alten Herren, Farbenbrüdern, Verbandsbrüdern, Waffenbrüdern darüber und verbreitet diesen Podcast. Auch auf anderen Häusern ist es schön. Bis dahin, bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Auf Wiederhören.